Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Mittwoch, den 22. Januar 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde werden wir unser Blick nach Osten richten, in der Ukraine und nach Russland. Die andauernden Proteste in der Ukraine eskalieren. Über die Verantwortung der ukrainischen Regierung in dieser Eskalation sprach Kollege Jan mit der Schriftstellerin Oksana Vorotsina. Sie meint, wir haben nichts mehr zu verlieren. Danach blicken wir auf Russlands homophoben Kurs unter Putin. Der Verein Quartera, der die russischsprachige LGBT-Community in Deutschland vertritt, sprach heute vor dem Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments über die Menschenrechtslage in Russland. Kollege Nils hat den Vorsitzenden des Vereins interviewt. Dieser machte sich im Vorfeld seiner Wortmeldung keine großen Hoffnungen beim Menschenrechtsausschuss. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Zunächst der Überblick. Zwei Demonstranten in Kiew erschossen. Regimetreue Schlägerbanden überfallen Passanten. Verhandlungen über Syrien beginnen heute in Genf. Karel de Gucht will Verhandlungsposition der EU bei Verhandlungen über Freihandelsabkommen veröffentlichen. Kaum Hilfe für Hartz-IV-Empfänger. Und nun zu den Meldungen im Einzelnen. Wie die Staatsanwaltschaft in Kiew nach Medienberichten bestätigte, wurden bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten in Kiew zwei Menschen erschossen. Einer soll ein 22-jähriger Mann sein. Ob dies einen weiteren Demonstranten einschließt, der nach Informationen von Radio Dreieckland nach Verletzungen am Vortag in einem Krankenhaus starb, war zunächst unklar. Die Regierung hat ein scharfes Vorgehen gegen Provokateure angekündigt. Oppositionsführer Vitali Klitschko beschuldigte die Regierung des Präsidenten Viktor Janukowitsch, eine Politik der Eskalation zu betreiben. Schläger wurden in die Hauptstadt gebracht, um Autos anzuzünden, Schaufenster einzuschlagen, zu stehlen und Schlägereien zu provozieren, sagte Klitschko. Die ukrainische Schriftstellerin Oksana Vorotsina bestätigte gegenüber Radio Dreieckland den Einsatz von Schlägerbanden durch das Regime. Siehe das Interview, Sendung von heute Morgen. Der Journalist Roman Czajka berichtete Radio Dreieckland heute Morgen von den Todesfällen.
Between 6 and 7 a.m. in the morning, the paramilitia and special troops attacked the protesters on the European square. And during this attack, they used the special militia gun, and one was killed.
Zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen haben die Miliz und Spezialkräfte die Demonstranten am Europaplatz angegriffen. Sie haben auch ein spezielles Gewehr der Miliz eingesetzt. Ein junger Mann wurde getötet und ein anderer junger Mann ist im Krankenhaus von der Attacke in der Nacht vorigen Nacht gestorben. Außerdem haben wir Informationen über Verletzte von unseren befreundeten Journalisten und vielleicht ist ein 25-jähriger Mann ebenfalls gestorben.
Die Auseinandersetzungen halten an. Roman Czajka berichtete auch erneut von den Schlägertrupps, die mit der Polizei zusammenarbeiten.
Hundreds of criminals, young people, they are gathered from different regions to the Kiev, and these people are covered by.
Hunderte junger Krimineller wurden aus verschiedenen Regionen nach Kiew gebracht. Sie werden von der Polizei gedeckt und sie zünden private Autos an und greifen auch Leute an, die auf der Straße gehen, nicht zu den Protesten, sondern einfach auf dem Weg nach Hause.
Die Regierung hat nach eigenen Angaben 12.000 Polizisten zusammengezogen und 72.000 Soldaten stünden ebenfalls bereit. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Chef der ukrainischen Streitkräfte vor 3 Tagen ausgetauscht wurde. In Genf beginnen heute Verhandlungen über eine Lösung im syrischen Bürgerkrieg. In die Genf II genannten Gespräche gehen beide Seiten mit Positionen, die so verschieden sind wie Tag und Nacht. Das syrische Regime hat wissen lassen, dass es auf keinen Fall die Macht an irgendjemanden abgeben werde. Die Bildung einer Übergangsregierung ist aber das erklärte Ziel der USA und der Opposition wird ein Ergebnis ohne einen Abtritt von Bashar al-Assad nicht zu verkaufen sein. Pünktlich zum Verhandlungsbeginn wurden Bilder von tausenden syrischen Folteropfern veröffentlicht, die ein Polizist außer Landes geschmuggelt haben soll. Insgesamt sollen 11.000 Menschen in syrischen Gefängnissen seit März 2011 zu Tode gefoltert worden sein. Unabhängige Beobachter halten die Fotos für echt. Andererseits gibt es auch viele Belege für Hinrichtungen durch Kräfte der Opposition, insbesondere von radikal-islamistisch auftretenden Gruppen wie der Organisation Islamischer Staat im Irak und der Levante. Die Verhandlungen begannen mit einem Eklatchen. Der syrische Außenminister Walid Muallim und der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon stritten sich um die Redezeit von Muallim. Am morgigen Donnerstag um 19 Uhr wiederholt Radio Dreieckland ein im Dezember in drei Teilen erstmals gesendetes Interview mit einem Flüchtling aus Syrien, der sowohl die Gewalt des Regimes als auch die Probleme mit einem Teil der Opposition schildert. Der EU-Kommissar für Handel, Karel de Gucht, will Anfang März den europäischen Entwurf für das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU veröffentlichen. Dies soll dazu dienen, die Bürgerinnen und Bürger in den EU-Staaten besser über das geplante Abkommen zu informieren und Bedenken auszuräumen. Die Gucht-Pressesprecher John Clancy dementierte hingegen die Meldungen über ein dreimonatiges Verhandlungsmoratorium. Die Verhandlungen gingen weiter wie geplant, schrieb Clancy auf Twitter. Das Abkommen, das TTIP für Transatlantic Trade and Investment Partnership abgekürzt wird, hat zu vielfältigen Befürchtungen geführt. Radio Dreieckland berichtete mehrfach. Befürchtet wird unter anderem die Überflutung Europas mit nicht gekennzeichneten gentechnisch behandelten Lebensmitteln, ein noch laxerer Umgang mit Datenschutz. Bedenklich erscheint auch der zu vereinbarende Investorenschutz mittels internationaler Schiedsgerichte auf Staaten und Gemeinden kommt das Risiko sehr hoher Forderungen zu, wenn die Gerichte gegen sie entscheiden. Allerdings gibt es schon jetzt zahlreiche bilaterale Abkommen, die ähnliche Verfahren vorsehen. Wie eine ernsthafte Diskussion über den Entwurf bei gleichzeitiger Fortführung der Verhandlungen aussehen soll, erscheint indes unklar. Mit der Einführung der Hartz-IV-Reform war auch das Versprechen verbunden, Langzeitarbeitslosen bei möglichen Problemen zu helfen, etwa Drogensucht, psychische Probleme oder Schulden. Doch eine Studie des DGB kommt nun zu dem Schluss, dass nur jeder vierte Hartz-IV-Empfänger Hilfe bräuchte, diese auch bekommt. Auch werden Wartezeiten von bis zu 6 Monaten beklagt. Die Kommunen sind mit der Betreuung offenbar einfach überfordert.
Wir haben nichts mehr zu verlieren, meint Oksana Vorozina, Schriftstellerin und Kritikerin aus Kiew. Sie beschreibt im Gespräch mit Jan, wie es zur Eskalation bei den Protesten in Kiew kam. Sie berichtet über Schlägerbanden des Regimes und sagt, was sie sich von europäischen Politikern erwartet, wenn sie sich weiter als Europäer bezeichnen wollen.
Wir erleben jetzt eine Situation der Eskalation in Kiew. Wie ist es dahin gekommen?
Die einzige Person, die für die Radikalisierung und Eskalation des Protestes verantwortlich ist, ist Viktor Janukowitsch, eine Person, die sich selbst als den Präsidenten der Ukraine bezeichnet, aber er ist nicht legitim. In Wirklichkeit war er vor 4 Jahren legitim, aber nun versucht er, der zweite europäische Diktator zu sein. Lukaschenko ist nun nicht mehr alleine.
Das Parlament hat einige sehr strenge Gesetze verabschiedet. War das der Moment, in dem sich die Maidan-Bewegung radikalisiert hat?
Ja, und ich möchte dazu sagen, dass dieses Gesetz, das einige Zusätze zu ukrainischen Gesetzen geschaffen hat, entgegen allen Vorschriften verabschiedet wurde. Es war brutal und natürlich auch nicht legitim. Ich würde sagen, dass die Ukraine kein Parlament mehr besitzt. Wir müssen das ganze System neu aufbauen, inklusive des ukrainischen Parlaments.
Sie haben gesagt, dass die Verabschiedung des Gesetzes allen Vorschriften widersprochen hat. Können Sie das etwas näher erklären?
Ja, denn die Abgeordneten, das heißt die Abgeordneten von Janukowitschs Partei, Partei der Regionen, haben mit den Händen abgestimmt und diese Stimmen wurden nicht richtig gezählt. Nach einigen Quellen gab es nur 120 Stimmen für die Gesetzesänderung. Das ist natürlich nicht ausreichend, es ist augenscheinlich eine Minderheit. Es ist lächerlich, geradezu lächerlich, und natürlich werden wir diesen sogenannten Gesetzen nicht gehorchen.
Nun haben es einige Leute mit Gewalt versucht. Kann das nicht eine Falle der Regierung sein, dass sie Leute in die Gewalt treiben, damit sie dann eine Art Legitimation haben, um die Gewalt der eigenen Kräfte einzusetzen?
More force by the government forces.
Actually, the aim of these amendments of these so-called laws of all this initiative last Thursday was to use force.
Tatsächlich war es das Ziel der Gesetzeszusätze am vergangenen Donnerstag, Gewalt anzuwenden, um die Diktatur in der Ukraine ohne Probleme zu implementieren. Das heißt, wir haben nichts zu verlieren. Dieses Regime braucht keinen Vorwand mehr, um uns zu unterdrücken. Sie haben gesehen, dass der Protest in der Ukraine gewaltfrei war und alle Maßnahmen des Regimes schlugen fehl. Das war nun ihr letzter Versuch, die Situation zu radikalisieren, und nun sehen wir, dass es eine Art von letzter Schlacht ist. Denn alle Parteien in diesem Konflikt haben nichts mehr zu verlieren.
The situation, and now we see that's a kind of a final battle, because all parts of this conflict have nothing to lose anymore. Maybe something Yanukovych actually has to lose. And
es mag sein, dass Yanukovych und sein Team noch etwas zu verlieren hat, und am meisten in Europa. Sie haben ihr Geld in Europa, ihre Kinder studieren in Europa, sie haben Immobilienbesitz in Europa. Da gibt es vieles, worüber die europäischen Parlamentarier und Politiker nachdenken können.
In Europe, and that's why there is a lot to think about for European members of parliaments and European politicians.
Das heißt, Sie erwarten Sanktionen Europas, um Ihrem Aufstand zu helfen?
Uprising.
Yes, absolutely.
Ja, unbedingt. Ich denke, wenn es die europäischen Politiker vorziehen, sich weiter Europäer zu nennen, dass sie dann Sanktionen gegen das ukrainische Regime verhängen müssen.
Das Regime gebraucht auch illegale Kräfte, Leute, die nicht der Polizei angehören. Können Sie etwas darüber sagen?
Police force, can you say something about this?
I think it's a kind of Ukrainian know-how, because regime uses not only a police force against protesters, but also gangsters.
Ja, das kann ich. Ich glaube, dass es eine Art ukrainisches Know-how ist, denn das Regime gebraucht nicht nur die Polizeimacht gegen die Protestierer, sondern auch Gangster. Junge Gangster, die im Ukrainischen Tituschki genannt werden. Das ist ein neuer Spitzname für sie, denn einer von ihnen, der berühmteste, der im Sommer Journalisten geschlagen hatte, hieß so.
So, actually, we could see them last night here in Kiev, and that's very important detail, because during all this protest, not window show had been broken, and we are far ahead of Europe in terms of the of peaceful protests.
Tatsächlich konnten wir sie die letzte Nacht hier in Kiew sehen, und das ist ein sehr wichtiges Detail, denn während all dieser Proteste wurde nicht eine Fensterscheibe zerstört. Ich kann sagen, dass wir, was friedliche Proteste angeht, in Europa weit vorne liegen. Seit November wurde nun ein einziges Auto zerstört, ich würde sagen beschädigt, und das war am vergangenen Sonntag. Und dieses Auto war im Epizentrum der Zusammenstöße. Die ukrainischen Proteste waren vom ersten Anfang an friedlich. Erst in der Nacht zum Dienstag haben diese jungen Leute, ich würde sagen, unter Vertrag des Regimes und in Koordination mit der Polizei, Autos und friedfertige Bürger auf den Straßen Kiews angegriffen, um sie daran zu hindern, sich in der Nacht den Maidan-Protesten anzuschließen. Denn Einwohner von Kiew waren gewohnt, in der Nacht zum Maidan zu kommen, um die Besetzer zu unterstützen. Und diese Methode, der Gebrauch dieser Leute, wurde benutzt, um sie daran zu hindern.
We already had this practice that during the night Kiev citizens, Kiev people came to Maidan to support activists. And actually this new so-called technology had been used last night to prevent them from that.
Haben Sie gehört, was der russische Außenminister Lavrov gesagt hat, nämlich dass die Protestierenden in Kiew Autos demoliert haben?
Damaged cars in Kiew.
Yes, actually, maybe he knows better. Maybe some, you know, Russian experts gave an advice. So that's the reason.
Ja, aber vielleicht weiß er es ja besser. Vielleicht haben einige russische Experten einen Rat erteilt und nun ist er deshalb so gut informiert. Denn diese jungen Leute, die gestern Nacht Autos zerstört haben, waren keine Aktivisten, waren keine Protestierer. Das waren vom ukrainischen Regime gebrauchte, koordinierte und bezahlte Kräfte.
Keine großen Hoffnungen machten sich heute die russischsprachigen LGBT-AktivistInnen beim Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments. Der Verein Quartera mit Sitz in Berlin vertritt die russischsprachige LGBT-Community in Deutschland. Er kämpft gegen die doppelte Diskriminierung und Ausgrenzung von LGBT-Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland und informiert über die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in Russland. Am heutigen Mittwochnachmittag sprach Quartera vor dem Menschenrechtsausschuss in Brüssel. Thema war die Menschenrechtslage in Russland vor dem Hintergrund der kommenden Olympischen Spiele in Sotschi. Was Quartera sich vom Europaparlament erwartete und wo die Arbeit ansetzen sollte, wollte Nils von Vanya Kilva wissen, den Vorstandsvorsitzenden von Quartera, quer auf Russisch.
Ihr seid am Mittwoch eingeladen, vor dem Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments zu sprechen. Thema ist die Menschenrechtslage in Russland vor dem Hintergrund der anstehenden Olympischen Spiele in Sotschi. Wisst ihr denn schon, wie das dann ablaufen wird am Mittwoch?
Das wird 3 Vorträge geben zu dem Thema von eingeladenen Gästen. Zu der allgemeinen Menschenrechtssituation werden sprechen eine Frau von Human Rights Watch und noch ein Mensch von einem Antidiskriminierungszentrum. Wir werden dann über die Lage von Schwulen, Lesben und Transpersonen sprechen.
Wie viel Zeit ist denn da eingeplant?
Das sind 5 bis 10 Minuten pro Vortrag und moderiert wird das Ganze von dem Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses im Europaparlament, Frau Barbara Lochbieler.
Was wollt ihr denn nun dem Menschenrechtsausschuss mitteilen?
Die Einstellung zu Minderheiten ist schon charakteristisch für eine Gesellschaft, für ein politisches System. Wie eine Gesellschaft mit ihren Minderheiten umgeht, danach kann man auch Schlüsse ziehen, wie es mit den anderen Menschen umgeht. Und wir sehen gerade, dass mit Homophobie in Russland Politik gemacht wird und dass wir da nicht alleine stehen, dass auch allgemein mit Xenophobie Politik gemacht wird. Was jetzt in Russland stattfindet, ist zum ersten Mal eine öffentliche Diskussion über die Thematik Homosexualität, Transsexualität geführt wird, aber die breiten Schichten der Bevölkerung sind noch nicht aufgeklärt und das wird von der Regierung ausgenutzt, instrumentalisiert. Und was wir auf jeden Fall wollen, und das wird meine Rekommendation sein, wir sollten die Menschen in Russland, Initiativgruppen, die wissenschaftliche Community, die Lesben, Schwulen, Trans-Community dabei unterstützen, die eigene Bevölkerung aufzuklären, nicht nur den Druck gegen Putin und seine Handlanger aufzubauen, sie ständig zu kritisieren, sondern auch Initiativgruppen zu helfen.
Und erwartet ihr, dass da das Europaparlament dann tatsächlich auch was tun kann oder tun wird?
Das ist die zweite Frage. Wie viel Macht sie noch haben, was sie daraus mitnehmen, was damit bewirkt werden kann. Ich mache mir erstmal keine großen Hoffnungen und möchte erstmal Menschen informieren und ihnen Denkanstöße geben, aber irgendwo auch, soweit ich kann, auch Forderungen stellen. Denn mit meinem Verein repräsentiere ich nicht nur die Schwulen, Lesben und Trans in Deutschland, sondern in letzter Zeit stehen wir auch für die homosexuellen, transsexuellen Flüchtlinge aus Russland, die vermehrt nach Deutschland kommen, weil die Situation in Russland für sie einfach nicht mehr auszutragen ist. Und es geht eben um Leben und Tod irgendwo. Das verleiht mir die Kraft, auch Forderungen zu stellen an das Europäische Parlament.
Okay, was wären das konkret für Forderungen?
Wie gesagt, möchte ich diese Menschen animieren, wissenschaftliche Foren, sei es Mediziner, sei es Professoren, sei es die Polizei, Psychotherapeuten, also Menschen, die mit homosexuellen und transsexuellen Jugendlichen in Kontakt kommen zum Beispiel, sie aufzuklären, sie mit in die europäische wissenschaftliche Gemeinschaft aufzunehmen, russischen Ärzten und Wissenschaftlern auch direkt Fragen zu stellen, womit argumentieren sie ihre Homophobie? Denn seit Januar gibt es jetzt eine wissenschaftliche Begründung für dieses Anti-Homo-Propaganda-Gesetz. Es ist ein höchst unwissenschaftliches Schreiben, wo sich die russischen Wissenschaftler auf die Außenseite der amerikanischen Wissenschaft beziehen. Also so ein Papier, das darf nicht aus der Feder eines großen Staates herauskommen. Das muss alles überprüft werden. Es bedarf Aufklärung und all die kleinen und großen Gruppierungen, die in Russland an Aufklärung arbeiten, bedürfen auch Unterstützung. Finanzielle Unterstützung, moralische Unterstützung. Ihnen muss zur Hilfe gestanden werden.
Der Anlass, dass ihr eingeladen seid im Europäischen Parlament, sind ja die Winterspiele in Sotschi. Siehst du darin eine Chance, was voranzubringen in Frage der LGBT-Rechte?
Ja, auf jeden Fall wird da die ganze Welt einmal nach Russland schauen Und weder ZDF oder ARD dürfen sich erlauben, da einfach mal über Sport zu reden. Das muss über die Menschenrechtslage in Russland gesprochen werden. Hier im Westen, aber auch dort vor Ort, hoffe ich sehr, dass Sportlerinnen oder Politiker, die dahin reisen, oder einfache Fans den Mut haben, da Gesicht zu zeigen, Flagge zu zeigen, einfach zu sich selbst zu stehen und gegen diese diskriminierende Gesetzgebung, gegen dieses allgemeine Klima der Angst, der Aggression, ein Wort zu sprechen, auch wohl wissend, dass sie mit Konsequenzen zu rechnen haben. Aber als Europäer, als Amerikaner sind sie in einer privilegierten Situation. Sie werden früher oder später da abreisen. Aber wenn da alle abgereist sind, was bleibt da den Menschen übrig, die dort leben müssen? Wir haben schon irgendwo eine Verpflichtung, vor allem wir in Deutschland, die wir 1936 die Olympischen Spiele hier veranstaltet haben. Wir wissen, was danach passiert war, als hier Deutschland ihre politischen Verhältnisse schön geredet hat und die ganze Welt des Deutschland auch halbwegs abgekauft hat. Wir dürfen nicht an die Lügen von Putin glauben, wir dürfen ihm nicht alles abkaufen, was uns jetzt weißreden will.
Also wichtig wäre es auch nach den Olympischen Spielen weiterhin genau hinzugucken. Putin nutzt ja das Thema Homosexualität gerne zur nationalen Abgrenzung. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet. Das läuft so ein bisschen auf der Schiene, der dekadente Westen fördert Homosexualität und in Russland geht sowas eben nicht. Diese Strategie, meinst du, die geht auf in der Bevölkerung?
Sie geht ganz gut auf in der Bevölkerung, weil wir wissen, nur 7% der Russen waren im Ausland. Sie wissen, die Bevölkerung weiß nicht, wie es im europäischen Westen ausschaut. Das heißt, es kann auch jedem Propagandamist von Putin auch einen Glauben schenken. Bis in die späten 80ern wurden in Russland, in der Sowjetunion, bis zu 500 Menschen festgenommen aufgrund von Artikel 121, was Homosexualität bestrafte, mit bis zu 5 Jahren Haftstrafe. Das heißt, es ist keine Aufklärung da gewesen. Man kann auf diese Homophobie, die in einem jeden schlummert, auch in guten Menschen schlummert, zurückgreifen, was jetzt Putin auch macht. Schwule und Lesben haben natürlich auch eine große Verantwortung, in so einer schwierigen Situation, wo von allen Seiten Aggression zu spüren ist, sich zu outen, sich seiner nächsten Umwelt zu zeigen, damit die Russen wissen, dass es auch Schwule in Russland gibt, dass es auch Lesben in Russland gibt, dass die Nachbarin vielleicht transsexuell ist. Also, dass nicht der Westen der Schlechte ist, keine Epidemie, keine Krankheit, die von Europa kommt, sondern das gehört zu der Welt der Menschen. Das ist die Vielfalt, wie die blauen Augen, wie die braunen Augen.
Jetzt, wo du sagst, dass diese Strategie eben aber momentan noch aufgeht, kann denn dann so eine halbherzige Einmischung des Europaparlaments, wenn die jetzt mal wieder Menschenrechte anmahnen, vor diesem Hintergrund nicht auch nach hinten losgehen?
Das ist natürlich irgendwo die Befürchtung, dass Putin und seine Regierung das wieder mal für seine Zwecke ausnutzen wird, so eine Einmischung, wie es schon mehrmals das Gleiche gemacht hat. Als Hillary Clinton sich an die Seite von russischen LGBTI-Community gestellt hat, da war es auch ausgenutzt, als sei es das böse Amerika, was jetzt unsere russische Tradition zerstören will. Aber die Welt ist anders. Es gibt Internet, es wird diskutiert. Das ist der Punkt. In modernen Russland wird nicht auf den Propagandakanälen, nicht auf den staatlichen Fernsehkanälen, aber in anderen Medien, in Podiumsdiskussionen, überall wird dieses Thema jetzt gerade diskutiert. Und bei diesen Diskussionen bedürfen diese Aktivisten und Journalisten halt Unterstützung. Und sie können auch die Unterstützung des Menschenrechtsausschusses brauchen.
Soweit Vanya Kilva vom Verein Quatera, quer auf Russisch. Somit kommen wir auch zum Ende des heutigen Fokus Europa Magazins. Die GEMA-freie Musik kam heute von Ego vs. Emo. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu, der euch einen schönen Abend wünscht.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.